Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Leo Martin. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Hallo, Frau Köster.
Unter welchem Namen waren Sie denn als Geheimagent unterwegs?
Ja, in unserem Business, das sind Namen Schall und Rauch. Es gab so eine Handvoll Arbeitspersonalien und damit verbunden natürlich auch Personalausweise, Pässe, Dienstausweise, Führerscheine. Aber darüber breiten wir den Mantel des Schweigens.
Aber Sie können vielleicht verraten, wie viele Namen Sie schon hatten.
Also einen Arbeitsnamen fährt man immer so lang, bis er verbrannt ist. Und das waren ein paar im einstelligen Bereich aber.
Und Leo Martin wurde es dann, weil sich das vielleicht auch international gut vermarkten lässt. Denn Sie haben dann begonnen, als Sie ausgestiegen sind im Geheimdienst, sehr erfolgreich Bücher zu schreiben.
Ja, nach meiner Zeit beim Geheimdienst gab es dann wieder einen Arbeitsnamen. Der hat allerdings mit meiner Geheimdienstzeit nichts zu tun, auch nichts mit meiner Sicherheit, sondern das ist ja mehr ein Pseudonym, mit dem ich heute als Autor und als Redner auf Bühnen auftrete.
Insgesamt waren Sie 10 Jahre für den Geheimdienst tätig. Wenn Sie an diese Zeit jetzt gerade denken, welche Situation sehen Sie da vielleicht gerade bildlich vor sich?
Es war eine spannende, herausfordernde Zeit und was mir an der Zeit damals heute fehlt, ja, das ist die Zusammenarbeit im Team, in einer Einheit, zusammen dasselbe Ziel verfolgen und ich sehe meine Kollegen, wenn ich an die Zeit zurückdenke.
Und vielleicht ein ganz besonderer Einsatz, der Ihnen noch vor Augen ist?
Ja, ich habe ja V-Leute im Milieu der organisierten Kriminalität angeworben und geführt. Und mit denen gab es natürlich extreme Situationen. Das sind Typen, die in kriminellen Milieu leben, davon auch abhängen wirtschaftlich und sozial. Und die führst du in riskanten Operationen. Sie haben immer einen Bein im Knast, einen auf der anderen Seite. Da gab es schon emotionale Ausnahmesituationen. Und da habe ich auch einen Typen, an den ich regelmäßig heute noch denke, obwohl ich jetzt auch schon wirklich viele Jahre ausgestiegen bin. Und eine Situation: Ich sitze mit einem etablierten V-Mann, mit dem ich schon jahrelang zusammenarbeitete, auf einem Stapel Holzbretter an einem Waldrand, ein ganz normales Abschöpfgespräch. Und an diesem Tag war er nicht so redselig wie sonst, sondern sehr schweigsam, sehr einsilbig. Und ich frage, was hast du, wo drückt der Schuh, was ist los? Und das kommt dann, das, was zu Hause manchmal kommt: Nix, war die Antwort. Aber du hast gespürt, gemerkt, da ist was. Und irgendwann sagt er: Weißt du, Leo, warum ich heute nicht rasiert bin? Und ich sage: Nee, keine Ahnung, hast du verpennt? Er sagt: Nein, weil ich mich im Spiegel nicht anschauen konnte. Ich habe es nicht ertragen. Und dann war wieder Schweigen. Sein Hals wurde rot, er bekam Flecken im Gesicht. Und was war passiert? Typischer Verräterkomplex. Er hat in der Woche zuvor über einen seiner damals besseren Freunde berichtet und belastendes Material geliefert. Und das hat er in der Vergangenheit öfter getan, es war nie ein Problem. Aber jetzt, hier und heute, hat ihn das schlechte Gewissen geplagt. Das passiert intervallmäßig. Ja. Da kann man alle 8, 9, 10 Monate mal damit rechnen. Und das sind emotionale Ausnahmesituation und dann sitzt du da an einem Waldrand und weißt, jetzt kann hier alles passieren.
Aber Sie sind dann ja auf so eine Situation vorbereitet. Was tun Sie also in dieser Situation?
Ja, Mission Menschenkenntnis. Der größte Fehler wäre, bei sich zu bleiben und bei seinen Zielen, sondern jetzt heißt es, den Fokus zu 100% aufs Gegenüber zu lenken. Und ich bin ein Machertyp, ein absolut pragmatischer Entscheider. Ja, das heißt, ich entwickle Lösungen und werde stark in Druck- und Stresssituationen. Und ich höre quasi, wo sein Problem ist und könnte ihm sofort 4, 5 Lösungen anbieten, warum er sich nicht schlecht fühlen muss. Und wenn er derselbe Persönlichkeitstyp gewesen wäre wie ich.
Aber das war er vermutlich nicht.
Nein, wenn das gewesen wäre, dann hätte das auch vielleicht sogar funktioniert. Aber er war ein kontakter Typ, ein empathischerer Typ, ein feinfühligerer Mensch, dem Beziehungen wichtiger waren. Und hätte ich ihm Lösungen angeboten, hätte er nur gedacht, du raffst gar nicht, was mit mir los ist. Du verstehst mich nicht. Du weißt nicht, was die letzten 48 Stunden bei mir passiert ist. Und Kontaktertypen brauchen genau das Gegenteil von Lösungen. Bestärkung, Bestätigung, Zeit.
Ja, und Sie müssen sich also in ihn einfühlen. Wie ist das gelungen in der Situation?
Ja, eben keine Lösungen anzubieten, sondern die Klappe zu halten. Ja, für mich als Machertyp fühlt sich das an, wie das Herz rausreißen. Ich habe die Lösung, von der ich denke, die ist perfekt. Und ich weiß aber, die Lösung nicht zu bringen, ist jetzt hier gerade Teil der Lösung. Blickkontakt halten, bestätigen, zu nicken und vor allem auch abzuwarten. Und irgendwann, das dauerte eine Zeit lang, aber irgendwann brach er dann auf, sagte, wo der Schuh drückt. Ja, und dann gab es die Bestärkung. Ja, das, was du hier tust mit uns, ist richtig. Ja, und mehr nicht.
Wenn Sie einen Drohbrief, einen Erpresserbrief auf dem Tisch hätten, und welch Zufall, Sie sind gut vorbereitet, da ist der Drohbrief auch schon, hätte ich als Laie jetzt gesagt, ja, das kommt dann irgendwie so aus Zeitungsschnipseln zusammengestellt. Aber das haben Sie jetzt nur für die Sendung mitgebracht.
Ja, dieser klassische Klebebuchstaben-Zeitungsschnipselbrief, den gibt es in der Praxis gar nicht. Das ist eher eine Erfindung des Fernsehens. So kann man nämlich seinem Zuschauer, dem man offensichtlich relativ wenig zutraut, dann auch klar machen, und zwar auf einen Blick, hierbei handelt es sich um einen Drohbrief, ein Erpresserschreiben. In der Praxis kommt es so gut wie nicht vor.
Doch hat es Fälle aber gegeben.
Es hat Fälle gegeben, ja. Dann waren es entweder Spaßfälle oder aber man muss sagen, der Täter hat seine Bildung aus dem Fernsehen. Also es ist die absolute Ausnahme.
Und wenn Sie jetzt einen geschriebenen Drohbrief bekommen, worauf gucken Sie da zuerst, so als Profiler? Wo geht der Blick zuerst hin?
Ja, wir unterstützen Unternehmen, teilweise auch private Personen und Sicherheitsbehörden. Und zwar immer dann, wenn irgendjemand anonym angegriffen, bedroht, erpresst, verleumdet wird, wenn falsche Behauptungen aufgestellt werden. Und zwar immer dann, wenn der Täter dabei schriftlich vorgeht. Das heißt, unser Tatort ist also immer der anonyme Text, in der Regel.
Eine E-Mail wahrscheinlich, sowas.
E-Mails, ja, oder auch am Computer erstellte, ausgedruckte Texte, weil wir eben nicht nach Fingerspuren suchen. Wir suchen nicht nach Faserspuren, DNA-Anhaftungen, sondern wir untersuchen Sprachmuster. Und dann gibt es zwei verschiedene Einsatzbereiche. Einsatzbereich 1 ist, wir haben nur einen anonymen Text, aber wir haben keinen Verdacht, wer dahinter stecken könnte. Dann versuchen wir anhand sprachlicher Merkmale abzuleiten, wie der Täter hinter dem Text, also der Schreiber, aussehen könnte.
Da brauchen Sie Vergleichsmaterial.
Nein, im Profiling im ersten Schritt erstmal nicht. Wenn wir Vergleichsmaterial haben, das ist die Luxussituation. Ganz oft ist es auch so, und dann sind wir richtig stark, dass unsere Auftraggeber einen Verdacht haben, wer hinter diesem anonymen Angriff stecken könnte. Beispielsweise, weil in diesem anonymen Schreiben eben Insider-Informationen auftauchen, die nur eine ganz bestimmte Anzahl von Menschen wissen können. Ja, oder nur wenige Menschen haben ein so starkes Motiv, dass man ihnen zutrauen müsste oder könnte, so einen anonymen Angriff zu starten. Und dann gehen wir anders vor. Dann schauen wir uns an, im ersten Schritt, wie geht der anonyme Schreiber mit Sprache um? Ja, das heißt, wir zerlegen den Text in seine sprachlichen Einzelbausteine, von der Wortwahl über die Grammatik bis tief hinein in die Sprachpsychologie. Und dann schauen wir, wo in den Vergleichstexten tauchen systematisch dieselben Muster auf. Und ja, wenn es da starke Übereinstimmungen gibt, dann können wir eine Aussage über den Täter treffen.
Kann es denn mal passieren, dass überhaupt keine Sprachmuster vorhanden sind?
Wo kommuniziert wird, sprachlich oder schriftlich, ja, ganz egal, ob gesprochen oder geschrieben, da sind Muster da. Also die größte Aussagekraft, die haben natürlich immer Fehler, die systematisch auftauchen. Da muss man dann auch unterscheiden, ein ganz normaler Kommafehler oder ein Fehler bei SSS, scharfen S, ja, die sind so verbreitet, dass die Aussagekraft dahinter nicht besonders hoch ist.
Wie hoch ist Ihre Erfolgsquote?
Also wir nehmen nur Fälle an, bei denen wir auch wirklich helfen können. Das heißt, dass wir unseren Auftraggebern einen Schritt weiterbringen. Am Ende heißt es vielleicht gar nicht immer, dass wir den Täter identifizieren konnten, aber vielleicht konnten wir unterwegs 4, 5 Leute ausschließen und entlasten. Und auch das hat einen Wert, weil ich als Führungskraft beispielsweise dann eine Klarheit habe, mit wem ich offen kommunizieren kann und mit wem nicht. Also wir kommen immer einen großen Schritt weiter.
Leo Martin, Ex-Geheimagent, führt uns ein in die Geheimnisse der forensischen Textanalyse. Und da gibt es viele knifflige Fälle. Sie beschreiben da einige in Ihrem Buch. Nehmen wir uns doch mal den Fall von Nino vor. Was ist Nino für ein Typ und mit welchem Problem ist er zu Ihnen gekommen?
Das war damals mein allererster Kontakt zum Thema Sprachprofiling. Ich habe damals eine Ermittlungsgruppe geleitet für einen großen Fernsehsender. Und wir wurden beauftragt, einen Darsteller eines Reality-Formates zu unterstützen, weil er eine Stalkerin hatte, die ihm sein Leben zur Hölle gemacht hat. Er hat sie also wirklich nur ein einziges Mal gesehen, sagt er. Und seitdem ist sie online ständig präsent, auch mit Informationen, die zeigen, dass sie dicht dran ist, irgendwoher alles weiß. Der hat auch Nacktfotos und Pornografie geschickt. Das hat seine Beziehung zu seiner Freundin belastet. Die trennte sich dann. Er konnte nachts nicht mehr schlafen, war durch den Wind, hat seinen Job verloren. Also das ganze Leben ein Desaster.
Er kam also sehr verzweifelt zu Ihnen und sagte, ich brauche Hilfe.
Ja, der Sender hat ihm Hilfe angeboten. Und ich war dann Teil des Ermittlungsteams. Mein Job war es damals, diese Stalkerin zu identifizieren, sie zu überführen, sie zu konfrontieren und das Stalking zu beenden. Und dann haben wir ihr eine Handvoll relativ cleverer Fallen aufgestellt. Beispielsweise, wir wussten, dass sie sehr eifersüchtig, sehr impulsiv reagiert und immer sehr schnell reagiert und auf alles, was passiert. Und wir haben ihm dann eine neue Freundin konstruiert, schöne Fotos gemacht und haben per Social Media durchblicken lassen. Nicht so plump, wo er sich aufhalten würde in der nächsten Zeit beispielsweise. Haben dann großräumig Observationen gefahren, aber sie tappte in keine dieser Fallen. Es war irgendwie alles komisch. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir erstmal ein klares Bild bekommen, wie diese Frau überhaupt aktuell aussieht. Weil wenn sie Fotos geschickt hatte, dann waren es nur die Brüste oder irgendwelche anderen Teile vom Körper. Aber
er war ihr nur einmal begegnet vor 5 Jahren. Da wusste er auch nicht mehr so genau, wie sie sich vielleicht entwickelt hätte.
Genau, auf einem Fanfest. Und seitdem mussten wir damit rechnen, dass sie sich weiterentwickelt hatte, aber dass man sie noch erkennen würde. Und dann habe ich ihn zu einem Phantombildzeichner gesetzt. Ein sehr erfahrener Mann, der schon viele, viele Jahrzehnte für die Polizei Phantombilder zeichnet. Und dann passiert etwas Seltsames. Und zwar war jeder Schuss ein Treffer. Nino, dessen Namen wir hier übrigens geändert haben, konnte die Frau aus dem FF heraus beschreiben. Jeder Strich des Zeichners saß sofort.
Das hat sie stutzig gemacht.
Ja, da wird man als Kriminalist sehr schnell stutzig. Denn wir wissen aus der Erfahrung, Zeugen erinnern sehr, sehr schwierig. Ja, und noch schwieriger ist es, ein Gesicht zu beschreiben und aufs Papier zu bringen. Und die Phantombildzeichner, die haben oft mehr mit dem Radiergummi zu tun, als dass sie vorankommen würden, weil der Nasenflügel zu breit, zu hoch, zu dick, zu dünn und dasselbe mit den Augenbrauen, den Wangen, mit allem.
Warum wurde da nichts radiert? Wie sind Sie weiter vorgegangen, um ihm auf die Schliche zu kommen?
Ja, jetzt war klar, hier stinkt irgendetwas, hier kann etwas nicht sein. Und ich habe dann begonnen, diese Geschichte zu hinterfragen. Und dann kam die Idee auf, wir lassen von einem Experten, von einem Linguisten, mal die Stalker-Texte von diesem Mädel, die da so fies geschrieben hat, vergleichen mit Ninos eigenen Texten, also mit seinen Social-Media-Postings.
Und was kam daraus?
Ja, da würde ich auch wieder sagen, war jeder Schuss ein Treffer. Wir haben sehr, sehr signifikante Übereinstimmungen festgestellt, die nicht mehr mit Zufall zu erklären sind. Beispielsweise hat Nino, wenn er in einer wörtlichen Rede geschrieben hat, keine Anführungszeichen gesetzt, sondern er hat jeweils ein Apostroph oben, zweimal hintereinander vorne und zweimal Apostroph hintereinander nach dem Satz gebracht. Das ist schon selten. Ja. Dann war er hat nicht ein Ausrufezeichen, ein Fragezeichen gemacht, sondern immer Ketten aus 3, 5, 7, 10.
Also er hat eine sehr spezielle Schreibe.
Ja, und das waren nur 2 Merkmale. Es gab noch ein paar mehr. Eine Besonderheit war auch, dass er einen, wenn ich mich richtig erinnere, Wen- und Wenn-Fehler gemacht hat. Und dann war die Hypothese dieses Linguisten damals, wenn Nino in derselben Situation, also an seinem Rechner, ja, einen Text schreibt, er wird dieselben Muster wieder zeigen. Das war für mich eine unglaubliche Vorhersage.
Und
wir haben es genauso ausprobiert. Ich stand hinter ihm zu Hause an seinem Rechner, habe ihm einen Text diktiert, ohne Anführungszeichen anzusagen. Sondern ich habe diktiert und gesagt, ja, okay, und das setzt du jetzt in wörtliche Rede. Ja. Und dann passierte Bing, 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 die Apostrophe oben. Er hat von selbst Ketten an Ausrufezeichen gesetzt und es passierte auch der Wen- und Wenn-Fehler.
Und was kam aber am Ende raus? Wer war der oder die Stalkerin?
Ja, Nino hat sich die Stalkerin erfunden, hat sich die Texte, er hat sich selbst gestalkt, kann man sagen. Das war offensichtlich sein Weg, um wieder in die Medien zu kommen. Ja, nach seiner Zeit als Reality-Star verflog der Ruhm sehr schnell und diese Stalking-Geschichte hat ihn zurück in die Regionalpresse auf jeden Fall gebracht. Er war dann auch dank uns in einem großen Primetime-Format auf einem Riesensender, aber der Schuss ging nach hinten los. Er hat bis zum Schluss geleugnet, wir hätten falsch dargestellt und nicht verstanden und die Klassiker, die man so hört. Aber aus Sicht eines Kriminalisten gibt es hier wirklich nur wenig Zweifel.
Genau, weil die gleichen Sprachmuster eben vorkamen in den E-Mails und Nachrichten von der Stalkerin, die er verwendet hatte. Das war die
signifikant und systematisch, genau. Und so klären wir auch Fälle für die Wirtschaft zum Beispiel, wenn Führungskräfte bedroht oder angegriffen werden.
Und an der Sprache lässt sich klären, welcher Persönlichkeitstyp man ist. Und Sie haben eben schon mal über sich selbst gesagt, Sie seien ein Machertyp. Wie kann ich das an Ihrer Sprache denn feststellen?
Ja, an der Sprache und vor allem auch am Verhalten. Da unterscheiden wir kurz. Es gibt also die Machertypen. Das sind Typen, die schnell und pragmatische Entscheidungen treffen. Und zwar immer im Dienste der Sache. Für die sind Erfolg, Leistung und ihr eigenes Ego wichtig. Und die erkenne ich zum Beispiel daran, dass sie ein eher selbstbewusstes Auftreten haben, dass sie in kurzen, prägnanten Sätzen sprechen. Und dann gibt's genau das Gegenteil. Ja, ich bin so ein Machertyp. Der Patrick Rottler, der bei uns im Haus die Sprachprofilings und die Auswertungen macht, der ist zum Beispiel das komplette Gegenteil von mir.
Ist der Analyst?
Er ist Analyst zum einen, er ist aber auch ein sehr analytischer Typ. Und es müsste rein theoretisch beides nichts miteinander zu tun haben. Ja, ihm ist Struktur wichtig, Logik wichtig. Er argumentiert alles, begründet alles in Abhängigkeiten, ja, geht in die Details, in die Tiefe. Er ist ein Risikovermeider, ein Sicherheitsdenker. Ne? Und während ich beispielsweise in kurzen, prägnanten Sätzen schreibe, schreibt er teilweise Sätze über ganze Absätze mit 5, 6 Kommata, weil er halt auch begründet, weil ihm wichtig ist, dass wir verstehen.
Ja. Aber das kann ja in der Kommunikation auch häufig wirklich zu schwierigen Situationen führen. Spüren Sie das?
Ja, die größte Falle ist immer zu denken, dass jeder andere so ticken müsste, wie wir das auch tun. Und da gibt es diesen alten Spruch, behandel dein Gegenüber so, wie du selbst auch behandelt werden möchtest. Ja, aber das ist ein schlechter Kompass. Es ist nämlich nur der zweitbeste Weg. Die Wahrheit ist, wirksame Kommunikation, ja, wenn du erfolgreich sein willst, wenn du willst, dass der andere den Weg leicht mit dir gehen kann, und deine Positionen annehmen kann, dann behandle ihn so, wie er behandelt werden möchte. Und wenn ich als Macher nur auf meinem kurzen, pragmatischen, dominanten Kanal sende, dann hat ein Analytiker oder beispielsweise auch ein empathischer Kontaktertyp damit Probleme, weil der sich überrannt, überrollt oder überrumpelt vorkommt im Zweifelsfall.
Und wo ist für Sie die Grenze zur Manipulation?
Also Kommunikation ist ja immer Manipulation, wenn wir das wertfrei betrachten. Das heißt, immer wenn wir kommunizieren, wollen wir bei unserem Gegenüber ja etwas erreichen. Das ist legitim. Und ob das Führung ist, ja, oder negative Manipulation, der Hauptunterschied ist ein einziger, das Motiv dahinter, wenn es negativ, unadäquat, auf deine Kosten, zu deinen Lasten geht, ja, dann wäre es eventuell eine negative Manipulation und wäre vielleicht wertemäßig zu verurteilen. Alles andere ist legitim und Führung und kann ja auch auf Win-Win-Situationen und eine positive Zukunft auf Augenhöhe führen.
Und für Sie, als Sie die V-Männer akquiriert haben, da haben Sie sicherlich auch auf die Sprachmuster geachtet. Gab es da so einen Typus, den Sie ganz besonders häufig ausgemacht haben?
Nein, es wäre auch ein Fehler zu glauben, dass in Chefpositionen nur Machertypen sitzen, ja, und in der Analyse oder in der Pharmaforschung nur Analytiker. Das ist nicht so.
Wäre schwarz-weiß.
Das wäre Schwarz-Weiß-Denken. Alle Typen haben überall ihre Berechtigung. Sie gehen ihre Dinge halt nur auf ihrem speziellen Weg an, ja. Wenn du zu mir sagst, mach ein Marketingkonzept, ja, dann habe ich bereits genug gehört, ich gehe jetzt los und mache zu dem Thema, um das es halt geht, ein Marketingkonzept. Wenn du einen Analytiker fragst, ja, der stellt dir erst 100 Fragen. Zielgruppe genau, Umfang genau, Budget genau.
Der stellt ja, der will seine Struktur schaffen.
Ja, ja. Das sage ich als Macher, wenn ich dir die alle beantworte, ja, dann habe ich es ja selbst gemacht. Ja. Ja. Und das sind so die Unterschiede und die führen in der Praxis dann oft zu Missverständnissen und zu Konflikten.
Verraten Sie uns doch mal eine der wichtigsten Strategien bei Vernehmungen. Sie schreiben davon der Festlegetaktik.
Ja, wer genug Fakten kennt und diese richtig interpretiert, der kann nicht nur die Vergangenheit rekonstruieren, der kann vielleicht sogar auch ein Stück weit die Zukunft voraussagen. Ja, Lügen erkennen ist so eine Sache. Stellen Sie sich vor, in Ihrem Keller, da liegt jemand, atmet nicht mehr außenrum Blut. Und jetzt kommt die Polizei und fragt, Frau Köster, wo waren Sie denn gestern Abend um 22 Uhr? Und dann sagen Sie, ich war im Kino.
Na, ich sag gar nichts.
Ja, kommt drauf an. Ja. Also der normale Täter versucht, sich zu entlasten.
Aber sagt man nicht einfach prinzipiell erstmal nichts? Egal, wenn ich auch ein Alibi hätte?
Nein, wer nichts zu verbergen hat, der packt in der Regel aus.
Ja. Aber ist das nicht der Irrglaube, auch wenn es um Daten geht? Wenn man immer sagt, ich habe nichts zu verbergen, man kann auch in meine Daten reingucken. Also ist das nicht eine Schizophrenie?
Ja, da wären wir jetzt in einer hochphilosophischen Frage. Gehen wir zurück zur Leiche im Keller vielleicht. Ja. Die meisten Menschen unterstützen die Ermittlungsbehörden und die Arbeit der Polizei. Und das ist auch gut und richtig und wichtig so. Ja. Und also würden Sie sagen, ich war im Kino, dann werden Sie gefragt, mit wem waren Sie denn? Welche Kino, welches Film? So. Das wäre so, wenn Sie fragen, eines Standardermittlers. Ein richtig guter Vernehmungsexperte, der fragt jetzt aber ins sogenannte Unendliche. Der stellt Ihnen jetzt Fragen, von denen der gar nicht weiß, ob die später irgendwo hinführen. Beispielsweise, wann ist die Entscheidung gefallen, dass Sie ins Kino gehen? Warum ausgerechnet dieser Film? Welchen Weg sind Sie gegangen? Ist Ihnen da unterwegs etwas aufgefallen? Eine Baustelle, ein Grillfest, eine Verkehrskontrolle?
Bedeutet also, ich muss mich auf Dinge festlegen. Und wenn ich keine gute Geschichte hätte, würde das dann am Ende irgendwelche Ungereimtheiten geben.
Ja, genau. Sie sind ins Kino gegangen, an der Kasse, Sie wurden von Mann oder Frau bedient. Wie viele Kassen hatten überhaupt offen? Als Sie den Raum betreten haben, war der leer, ganz voll oder so halb. Ja? Also ich stelle Fragen, die ich hinterher relativ einfach ermitteln kann, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und wenn zu viele Widersprüche auftauchen, dann weiß ich, ich bin extrem kritisch, hier stimmt was nicht, hier bohre ich tiefer.
Aber ist es nicht so, dass in den meisten Fällen das Erinnerungsvermögen auch gar nicht mehr so vorhanden ist? Also insofern würde man da etwas unterstellen, ja, die hat jetzt gesagt, da sind 3 Kassen, in der Realität sind es 5. Also verurteilt man da nicht vor?
Vorverurteilen darf man nicht, ja, das ist auch nicht unser Job. Das Erstaunliche ist, dass echtes Erleben ja, immer irgendwelche Erinnerungsfetzen aufreißt. Ja, und Widersprüche kann man auf jeden Fall so am schnellsten erkennen. Es gibt natürlich immer auch andere Interpretationsmöglichkeiten, aber das ist der schnellste und der sicherste Weg.
Aber wenn Sie Zeugenbefragungen machen, dann haben Sie ja auch 7 Zeugen befragt und 7 unterschiedliche Versionen.
Das ist tatsächlich so. Ja. Selbst unter Kriminalisten, da gibt es den sogenannten Frankfurter Versuch, eine Vorlesung an einer Universität. Auf einmal geht das Licht aus, der Raum wird gestürmt, es fallen Schüsse, es gibt Lichtblitze und hinterher haben die Studenten ihre eigene Zeugenvernehmung geschrieben. Und es gab dann von einem Täter bis zu 15, von 2 Toten bis zu 20, von einem Schuss bis zu 100, also jetzt übertrieben dargestellt. Es gab nicht zweimal dieselbe Aussage.
Macht es umso schwieriger für die Ermittler.
Richtig, aber das ist dann auch die Aufgabe eines Ermittlers. Ja. Ermittlerarbeit ist ja auch nicht so dilettantisch. Da muss man schon unterm Strich auch was können. Und vor allem muss deine Argumentation am Ende so sein, dass auch ein Richter den Weg mitgeht. Ja. Und der Richter entscheidet frei nach seinem Gewissen. Und wenn für ihn Zweifel bestehen, irgendwo, dann wird er deinen Weg auch nicht mitgehen, sondern es geht hier schon darum, eine möglichst lückenlose, wasserdichte Argumentation hinzubekommen.
Und zur Unterscheidung von Lüge und Wahrheit, ist dann diese Festlegungstaktik die beste Taktik?
Ja, im persönlichen Verhalten habe ich auch noch andere Möglichkeiten. Wobei ein Kriminalist, genauso wie ein Lügendetektor, genauso wie die Mamas und Papas und Chefs und Arbeitskollegen da draußen, wir können die Lüge manchmal nicht erkennen, aber wir können den Druck erkennen, den die Lüge erzeugt. Ja? Und immer wenn es eine Verhaltensabweichung gibt bei meinem Gegenüber, beispielsweise Frau Köster, Sie sind in der Lage, sehr einen stabilen Blickkontakt zu halten. Ja? Das heißt, wenn Sie auf einmal mit Ihrem Blick ausweichen und ich den Eindruck habe, das könnte was mit Schamgefühl zu tun haben, wenn
das
ich Ihnen
ja
eine
meine
kritische
Taktik
Frage
sein.
Stelle. Ja, könnte auch sein, muss aber nicht. Ja? Dann wäre das eine Abweichung, die ich hinterfragen würde. Ja? Oder wenn jemand, der normalerweise immer bedacht antwortet, wenn die Antwort rausplatzt, noch bevor die Frage zu Ende gestellt worden ist, dann ist das für mich auch wieder ein Indikator, ein Hinweis, hier ist irgendwas. Ein möglicher Grund könnte dann die Lüge sein und hier gilt es halt kritisch zu sein, zu hinterfragen, tiefer zu schauen und nicht einfach Schema F weiterzugehen.
Wie ist das bei einem ehemaligen Geheimagenten? Gibt es da Auflagen, über was Sie sprechen dürfen?
Ja, wir sind Geheimnisträger, Berufsgeheimnisträger und was wir sagen dürfen und was nicht, ist durch gesetzliche Vorschriften geregelt. Und das gilt auch bis an mein Lebensende. Das heißt, über konkrete Fälle, Namen, Zahlen, Daten, Fakten, die in der Öffentlichkeit nicht bekannt sind, kann ich nicht sprechen. Aber es gibt auch ja, einen Graubereich, beispielsweise, wenn man abstrahiert und keine konkreten Rückschlüsse auf noch existente Personen passieren können, ja, dann ist natürlich da auch ein Fenster offen, über das man sprechen kann.
Vielleicht können wir kurz über ein Urteil sprechen, was es vor wenigen Wochen gab, dass die Massenüberwachung ohne Anlass durch den BND im Ausland gegen die Pressefreiheit und das Fernmeldegeheimnis verstößt. Das haben Sie wahrscheinlich auch verfolgt.
Ja, da haben Auslandsdeutsche jetzt wieder stärkere Rechte beim Bundesnachrichtendienst. Das ist ja der Auslandsgeheimdienst Deutschlands. Ich war beim Inlandsgeheimdienst. Die Auslandsgeheimdienste, die dürfen gefühlt etwas mehr als die Inlandsgeheimdienste. Der BND hatte auch relativ lang gar keine gesetzliche Grundlage, auf der er operiert hat, weil man argumentiert hat, das wäre nicht notwendig in dem Bereich. Aber die Diskussionen, die hier geführt werden, die sind schon wieder sehr, sehr deutsch. Ne? Wenn Sie nach Amerika rüberschauen und dort fragen, was die Auslandsnachrichtendienste tun, da hat man überhaupt kein Verständnis für diese Art von Fragen.
Ja, wobei das eine Praxis war, die eigentlich von Bundestagsabgeordneten hätte kontrolliert werden sollen. Und es klingt ja so, als ständ da vieles auf dem Papier, aber die Realität sieht dann einfach anders aus.
Also ich positioniere mich hier glasklar. Ich habe in den 10 Jahren Geheimdienstarbeit, die ich erlebt habe, da gab es kein vogelwildes Rumagieren im rechtsfreien Raum, sondern wir haben uns an Recht und Gesetz gehalten, und zwar aus Überzeugung. Wir sind ja ein Teil unserer wehrhaften Demokratie, und das zeichnet auch die westlichen und gerade die deutschen Nachrichtendienste aus. Und je mehr Klarheit besteht, was Geheimdienst darf und was nicht, desto besser ist das für alle.
Aber es gab ja Zeiten mit wenig Klarheit. Also wir erinnern uns an die NSA-Affäre. Da wurde klar, dass auch der BND Daten an die NSA weitergeleitet hat. Listen von Handynummern, E-Mail-Adressen, Suchbegriffe. Ist es nicht naiv zu glauben, das passiert heute nicht mehr?
Also ich bin da vielleicht zu sehr Gutmensch. Ja. Die Berufskrankheit des Geheimagenten ist der Verfolgungswahn. Die Berufskrankheit des Journalisten ist wahrscheinlich alles zu hinterfragen. Drum seid ihr auch die eine wichtige Säule der Demokratie.
Jetzt lenken Sie ab.
Richtig. Nein, also ich habe nachrichtendienstliche Arbeit anders kennengelernt. Ja, bei uns gab es da Recht und Gesetz und ein Halten an Vorschriften für jede Eingriffsmaßnahme, die wir fahren, brauchen wir Befugnisse. Das ist bei den Geheimdiensten so, das ist bei der Polizei so. Die Geheimdienste sind vielleicht in Teilen schwieriger zu kontrollieren, aber es gibt hier auch eine Kontrolle durch die Parlamentarische Kontrollkommission, durch Richter in bestimmten Fällen. Und ich glaube, dass da sehr viel mehr richtig läuft, als dass da schief läuft.
Statistisch gesehen ist bereits jeder zweite Deutsche Opfer von Cybercrime geworden. Leo Martin zu Gast in SWR1 Leute. Das Problem dabei, etwa 90% der Straftaten im Internet werden gar nicht zur Anzeige gebracht. Inwiefern spielt Cybercrime bei Ihnen in der forensischen Textanalyse eine Rolle?
Es war noch nie so bequem und es war noch nie so einfach wie heute, anonym aus dem Dunklen zu schießen, dank den Möglichkeiten, die das Internet da bietet. Ja. Und es geht los von E-Mails, die per Fake-Accounts verschickt werden, bis hin zu ja, Blog-Einträgen oder Social-Media-Posts von Fake-Accounts. Also die Zahl dieser Angriffe nimmt deutlich zu, das ist so.
Und dann heißt es immer, man kann doch den Verursacher über die IP-Adresse ermitteln, aber auch da gibt es ja Schwierigkeiten, ne?
Ja, das ist richtig. Und wenn es um Mord und Totschlag geht und die Ermittlungsbehörden übernehmen, dann gibt es da auch tatsächlich in vielen Fällen Mittel und Möglichkeiten. Wenn es um Verleumdung geht, Erpressung, üble Nachrede, falsche Behauptungen, da sperren sich die in der Regel ja amerikanischen großen Plattformbetreiber und man hat keine Chance, an irgendwelche persönlichen Daten zu kommen, an keine IP-Adresse, an nichts. Das gilt dann übrigens auch für die Ermittlungsbehörden. Und dann ist ein spannender Ansatz tatsächlich über die forensische Sprachanalyse zu gehen, um einem Täter, einem Angreifer hier habhaft zu werden.
Haben Sie da so ein Beispiel, was Sie letzte Zeit ganz besonders beschäftigt hat?
Wir haben regelmäßig Fälle, in denen Unternehmen angegriffen werden. Da werden falsche Behauptungen aufgestellt über Produkte oder über Geschäftsgebaren. Führungskräfte würden Gelder ins Ausland verschieben, XY. Da kann alles passieren. Und wenn das online stattfindet, auf großen Portalen, in teilweise wirklich auch sehr ausführlichen Blog-Einträgen, dann ist das schlecht für die Reputation, schlecht fürs Geschäft und deshalb auch schädlicher als ein anonymer Brief, der per Post kommen würde. Das heißt, da ist der Druck so hoch. Und ab dem Moment, in dem wir Vergleichstexte haben, können wir dann Sprachmuster analysieren, um festzustellen, derjenige, der hier im Verdacht war, ist das unser anonymer Schreiber? Ist er für diesen Blogeintrag verantwortlich oder müssen wir weitersuchen?
Wie aufwendig ist das? Wie schnell können Sie auch in so ein Ausschlussverfahren gehen?
Also Ausschlussverfahren ist ein gutes Stichwort. Um juristisch korrekt zu arbeiten, müssen wir immer erst versuchen, den möglichen Verdacht zu entlasten. Ja, in Deutschland gilt die Unschuldsvermutung und zwar zu Recht. Und immer, wenn Sie Texte mit Texten vergleichen, Sie finden immer Gemeinsamkeiten und Sie finden immer Unterschiede. Ja, darum braucht es auch einen Experten, der es bewerten kann, der weiß, was ein signifikantes Muster ist und welches einfach nur belanglos ist. Und erst machen wir eine Entlastungsprozedur und mit einer Blitzanalyse können wir nach 5 bis 8 Stunden auskunftsfähig sein vom ersten Verdacht bis hin zum fertigen Gutachten. Dafür gehen dann aber selbst in einem einfachen Fall 30, 40 Analysestunden.
Gibt es Täterinnen oder Täter, die Sie versuchen, bewusst in die Irre zu führen, weil Sie ja vielleicht auch damit rechnen, analysiert zu werden?
Ja, das haben wir gelegentlich mal. Verstellungsversuche kommen seltener vor, als man denken könnte. Aber dann doch, der Klassiker ist, dass anonyme Täter häufig in Wir-Form schreiben, einfach weil sie damit ihre Identität verschleiern wollen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ihre Aussage mehr Nachdruck verleihen wollen. Dann haben wir auch ganz gern die Täter, sind aber seltener geworden, die beispielsweise einen ausländischen Hintergrund vortäuschen. Du kommen alleine, du packen Geld in Aldi-Tüte, du haben nur eine Chance. Ja. Das heißt, das sind die klassischen Konstruktionen. Wenn das Verb im Infinitiv steht, dann ist das für einen Sprachprofiler schon ein schöner Hinweis darauf, dass es hier um einen deutschen Muttersprachler sich handeln könnte, der sich vorstellt, dass beispielsweise irgendwelche Ausländer so sprechen.
Die geheimen Muster der Sprache, darüber hat der Ex-Geheimagent Leo Martin geschrieben. Und ganz spannend, am Ende Ihres Buchs, da geben Sie noch Kommunikationstipps vom Sprachprofiler. Und ich fand da interessant, dass Sie am Ende Ihres Buchs, wo es um Sprache geht, sagen, etwas ist aber wichtiger als die Sprache, nämlich was?
Ja, wir kommen immer dann zum Einsatz, wenn Kommunikation an die Wand gefahren ist, wenn Konflikte entstehen, wenn Werte verletzt wurden, wenn anonyme Briefe auftauchen. Und darum haben wir uns auch intensiv beschäftigt, was kann man tun, um zu erkennen, woran man beim anderen ist, dass seine Kommunikation wirksamer ist. Es gibt ein paar Kommunikationsgesetze, die hart klingen, aber einen guten Kompass bilden können. Zum Beispiel in der Kommunikation ist Klarheit wichtiger als Harmonie. Bam. Dieser Spruch sitzt, der tut manchen vielleicht aufs erste Hinhören etwas weh. Aber wenn ich begreife, es geht nicht darum, nett zu sein, es geht nicht darum, gemocht zu werden, sondern in erster Linie geht es um Klarheit in der Kommunikation, weil der andere das braucht, um seine Entscheidungen richtig zu treffen.
Den Inhalt zu verstehen, um erstmal zu wissen, um was geht es da, und dann eine klare Kommunikation ist da ja zielführend.
Vor allem auch, er muss wissen, für was stehe ich nicht, was geht mit mir nicht, weil das Einzige ist, was ihm hilft, seine eigenen Entscheidungen richtig zu treffen. Und das kennt jeder Hörer da draußen von sich selbst. In letzter Konsequenz entscheiden wir immer nur selbst und frei. Bin ich bereit, mich dir gegenüber zu öffnen, dich an mich ranzulassen, dir Persönliches preiszugeben, auf deine Vorschläge einzugehen oder mir deine Angebote überhaupt nur anzuhören, ja, oder verschließe ich meine innere Tür vor dir?
Und ich hätte meine Frage klarer kommunizieren müssen, denn ich wollte eigentlich auf etwas anderes hinaus, denn Sie befassen sich mit der Sprache im Buch und sagen dann am Ende des Buchs, aber am besten und am wichtigsten ist dann doch das Verhalten. Warum gucken Sie genau darauf?
Ja, du kannst mich den ganzen Tag lang anlügen, eventuell würde ich es nicht merken, aber in dem Moment, in dem du eine Entscheidung triffst oder positionierst du dich oder wenn du dich verhältst, ja, dann sehe ich sofort, ob das, was du sagst oder schreibst, auch zu dem passt, was du tust und was du lebst. Das heißt, am Ende des Tages geht es darum zu testen, auszuprobieren, ja, nicht das Wort zu sehen, sondern die Tat, und die ist da oder nicht.
Und das ist dann wirklich der Anker, den man verwenden kann. Aber wenn Sie den nicht haben, das ist ja manchmal in Ihrer Arbeit nicht gegeben, gab es da schon mal Situationen, wo Sie am Ende sagen mussten, boah, da lagen wir jetzt dummerweise völlig daneben?
Also völlig daneben lagen wir so Gott sei Dank noch nicht. Aber es gibt schon Fälle, bei denen es kein schnelles Ende gibt, auch keine schnellen Erfolgsaussichten. Oft betreuen wir Serientaten, die sich über Monate hinziehen. Das heißt, es ist dann oft ein Abwarten, dass der Täter einen Fehler macht. Und irgendwann wird es passieren. Ich sage immer, die Zeit spielt für uns.
Gibt es gerade einen Fall, an dem Sie beschäftigt sind, wo wir dann vielleicht auch demnächst etwas aus der Presse erfahren? Was dürfen Sie sagen?
Ja, unsere Auftraggeber können natürlich darauf vertrauen, dass wir die Fälle nicht in die Öffentlichkeit tragen, sondern dass wir hier sehr loyal und natürlich verschwiegen sind. Das gehört zum Beruf des Sprachprofilers genauso wie zum Beruf des Geheimagenten. Und im Buch ist es so, dass alle Fälle entweder abgestimmt sind, ja, oder es sind Fälle, die öffentlich waren aus anderen Gründen, weil sie medial waren. Oder wir haben wie bei Nino zum Beispiel den Namen geändert, dass dann irgendwann auch wieder die Gras über die Sache wachsen kann.
Und da gibt es ja einige Fälle, die genannt werden, die Stadt Mainz beispielsweise. Aber so einen Fall haben Sie gerade nicht in der Bearbeitung.
Die Fälle, die gerade jetzt in Bearbeitung sind, die sind top secret, ja, weil wir auch unseren anonymen Tätern keinen Vorsprung gewähren wollen.
Ja, da habe ich Verständnis und werde jetzt auch nicht weiter prockeln und sage herzlichen Dank für Ihren Besuch in SWR1 Leute. Leo Martin.
Danke Ihnen. Schönen Tag noch.
Eins gehört. Yeah.